Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir widmen uns den Highlights des großen Preises von Großbritannien in Silverstone und haben wir sehr bedeutungsschwanger die Rückkehr des Königs genannt. Da haben wir natürlich ein bisschen auf den Putz gehauen, aber es ist natürlich schon auch Wahrheit dabei. Hamilton spektakulär und aus eigener Kraft diesmal der Mercedes-Sieg. Also das war super spannend. Nichtsdestotrotz, Max Verstappen wieder mit einer grandiosen Leistung. Der lässt sich kaum was zu Schulden kommen, muss man auch ganz klar an dieser Stelle sagen. Und Lando Norris leider wieder einmal mehr im Verbund mit McLaren die falschen Entscheidungen getroffen, Fehler gemacht und zwar keine katastrophalen, aber im Endeffekt waren sie groß genug, um den Sieg zu verhindern, denn der wäre drin gewesen für McLaren mal wieder. Und wir sprechen auch noch ein bisschen über den Checo Perez, der ja so langsam aber sicher sich auf dem absoluten Schleudersitz befindet und über den einen oder anderen, der wirklich ein tolles Wochenende hinter sich hat, wie zum Beispiel Nico Hülkenberg. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir durch, Dave, oder?
Auf geht's, let's go.
Also, das war einer der besten Grand Prix tatsächlich dieser Saison, vielleicht sogar der beste. Das kommt da natürlich auch ein bisschen drauf an, mit wem man es hält. Ich bin ja schon ein Hamilton-Fan, das ist ja kein Geheimnis. Mir hat die Saison bisher trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn Hamilton nicht so viel zu lachen hatte. Aber Heim-Grand Prix und dann seinen 9. Sieg, Rekord für Formel-1-Fahrer generell, Heim-Grand Prix 9-mal gewonnen, das hat noch keiner geschafft. Und eine Kette hat er sozusagen gesprengt. Es gab noch nie einen Fahrer, der nach seinem 300. Grand Prix nochmal ein Rennen gewinnen konnte. Und das hat man jetzt auch nicht unbedingt erwartet bei Hamilton, dass das zwingend noch passieren wird. Jetzt ist es deutlich früher dazu gekommen, als man gedacht hat, Dave. 344. Man könnte ja fast schon sagen, auch das ist bedeutungsschwanger. 300 Grand Prix plus seine Fahrernummer auf dem Auto, 44. Das musste ja so kommen, wenn dann auch noch der Heim Grand Prix ansteht. Hey, also,
Der Verschwörungspodcast, willkommen. Nein, super. Ja, was soll ich sagen? Ich trage hier zu Ehren des Königs, der wieder zurückgekehrt ist, wie wir getitelt haben, hier fleißig meinen Mercedes AMG. Ja, ist es denn? Patronus,
ihr König wisst Bescheid, passt ja auch, vor allem deswegen, weil es ja in Großbritannien ist, das war jetzt ein Ei gelegen. Ja, also wir wollen jetzt hier nicht zu sehr im Hamilton Honig ums Maul schmieren und üben,
es passt natürlich. Ja. Es passt perfekt. Wer zu viel Herr der Ringe geschaut hat, erkennt das da auch nochmal. Alles super. God Save the King wurde ja auch gesungen fleißig, bevor das Rennen gestartet hat. Märchenhaft. Wirklich gar märchenhaft. Fast Fantasy-artig. Deswegen ja auch wirklich der an Herr der Ringe angelehnte Titel. Hätte man kaum schöner schreiben können. Ja.
Und analysieren wir doch mal.
Wir gehen vielleicht
erst später. Ist dazu gekommen.
Pass auf. Ich bin schon mittendrin. Wir gehen sicher oder vielleicht auf die Driver of the Day Statistik ein. Die hast du ja hier ins Skript auch nochmal gehackt. Driver of the Day ist jetzt übertrieben, aber die wichtigste Zutat war meiner Meinung nach der Regen, ja. Ein bisschen Regen zur rechten Zeit, nicht zu viel, nicht zu wenig, mittendrin, sodass alle Strategien irgendwie auf den Kopf gestellt werden. Muah, pures Gold, ja. Das macht jedes Rennen spannend. Und dann trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Wer trifft die richtigen Entscheidungen, wer die falschen? Möchte gleich vorneweg hier Jeremy Clarkson zitieren. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt, wer Top Gear geschaut hat. Generell britischer Journalist, streitbarer Charakter. Und er war zu Gast bei der Formel 1. Er wurde wenige Minuten vor dem Start nochmal gefragt, wen er denn auf dem ersten Platz sieht am Ende des Rennens. Wer gewinnt seiner Meinung nach? Und leicht angetüdelt, wie er irgendwie immer ist, hat er dann gesagt, wenn es regnet, macht es einer von den alten Hasen, entweder Alonso oder Hamilton. Er sollte recht behalten. Ja. Also für Alonso lief es ein bisschen durchwachsen, aber Lewis Hamilton mit all seiner Erfahrung von 344 Grand Prix, du hast es gerade gesagt, das merkt man dann. Und im Umkehrschluss merkt man eben auch, wer dann beim Kampf um die Spitze, an der Spitze halt noch nicht so viel Erfahrung hat. Das sind natürlich die Jungspunde, Oscar Piastri, Lando Norris von McLaren, auch der McLaren-Kommandostand, die Strategen. Gut, da lässt sich im Nachhinein natürlich jetzt viel drauf einschlagen und das tun auch viele. Sie haben überwiegend gute und richtige Entscheidungen getroffen, aber halt zwei, drei, die nicht gepasst haben, über die werden sie reden müssen und die haben schon wieder den Sieg gekostet in Silverstone. Eigentlich sah es sehr, sehr gut aus für McLaren, vom Tempo her waren sie wieder eigentlich die schnellste Kombination. Zwischenzeitlich lagen dann wirklich Lando Norris und Oscar Piastri auf 1 und 2, hatten alle Trümpfe in der Hand. Und dann, kann man ja gleich direkt analysieren tatsächlich, kam der Call an die Box eine Runde zu spät. Zum einen, ja, Lando Norris hat sich seine Intermediates zu spät abgeholt. Max Verstappen und Lewis Hamilton waren vor ihm dran. Das war der richtige Zeitpunkt. Dann hat man sich dagegen entschieden, beide Piloten gleichzeitig reinzuholen. Der Abstand auf der Strecke war sehr gering, also hätte Oscar Piastri sich hinten anstellen müssen, hätte ja mit Sicherheit 5, 6, 7 Sekunden verloren. Wäre aber immer noch besser gewesen, als dann eine Runde extra anzuhängen, wie er es gemacht hat. Da hat er beinahe den ganzen Boxenstopp verloren und der dauert, naja, plus minus 20 Sekunden in Silverstone mit An- und Abfahrt. Und zum dritten hat dann hinten raus Lando Norris den Fehler gemacht und sich die Softreifen geholt, statt Mediums. Da hat man es dann bei Oscar Piastri richtig gemacht, aber der lag dann schon so weit zurück, dass er nach vorne nichts mehr ausrichten konnte. Ja, das sind so Entscheidungen, die trifft man halt und im Nachhinein ist es dann immer leicht zu behaupten, es war die falsche Entscheidung. Aber Lando Norris war tatsächlich sichtlich angefressen. Er hat gemeint, langsam vergeht es ihm. Er hat keine Lust mehr, sich schon wieder vor die Presse zu stellen, schon wieder zu erklären, warum er eigentlich hätte gewinnen müssen. Ja, es nagt an ihm. Wie hast du es gesehen? Lag es wirklich daran? Waren Hamilton und Verstappen einfach zu stark?
Ja, du hast schon alles richtig gesagt. Also McLaren hat sich selbst verhagelt. Du hast das auch perfekt jetzt auch nochmal rekapituliert. Norris muss sich da an die eigene Nase fassen, genauso wie es McLaren tun muss. Die hatten einfach die falsche Strategie. Ich muss auch fairerweise sagen, vor allem Verstappen, der hat dann selber gesagt, er möchte eben so stoppen, wie er es dann entschieden hatte. Mit den Intermediates vor allem ist er rechtzeitig reingekommen. Der hat also da sozusagen seiner Autorität dann auch nochmal Gewicht verliehen. Bei Norris ist es dann oft eher so, der verlässt sich noch zu sehr auf sein Team, beziehungsweise ist dann halt oft in vielen kleineren Situationen dann halt noch zu zögerlich, beziehungsweise auch zu unerfahren. Talent ist da, die Schnelligkeit ist da, sonst wäre er auch nicht die ganze Zeit vorne mit dabei, aber auch wieder jetzt hier Start nach ein paar Kurven hinter Max Verstappen gewesen. Das war schon nicht gut. Das hat ihn schon einiges an Zeit gekostet und so weiter und so fort, was du alles gerade gesagt hast. Und man merkt es halt. Also ich würde sogar noch George Russell auch noch mit reinnehmen in die Riege, die du gerade genannt hast mit den Unerfahrenen. Denn auch der ist vom reinen Talent her, von der Schnelligkeit Hamilton eigentlich ebenbürtig. Man hat es ja gesehen. Also er ist ja jetzt nur noch ein Punkt vor ihm in der Weltmeisterschaft. Ja, klar, okay, er ist ausgeschieden. Hamilton hat gewonnen. Aber man hat im Rennen auch wieder gesehen, er hat im ersten Stint seine Reifen gleich ziemlich verfeuert. Hamilton ist da recht clever dran geblieben. 1,62 Sekunden hat er auch nach dem Rennen gesagt, hat er versucht, im Fenster zu bleiben. Das ist ihm gelungen. Und in dem Moment, wo es angefangen hat zu tröpfeln und er gewusst hat, okay, jetzt muss ich vor ihm vor ihm gelangen, damit ich dann sozusagen derjenige bin, der bestimmen kann, wer in die Box kommt, hat er das sofort gemacht. Und er hat auch die Reserven gehabt. Also der Reifen war klar besser. Russell hat da nichts entgegenzusetzen gehabt. Denn ich glaube, das hätte er versucht. Also da ist er schon vor allem im Heimrennen auch zu ehrgeizig. Und das sind eben so die Unterschiede. Ja. Und auch ein Max Verstappen, der hat klar in der Qualifikation hat er da sich seinen Unterboden zerschossen gehabt, beziehungsweise hat aufgrund des zerschossenen Unterbodens dann halt keine bessere Zeit fahren können. Ob er dann wirklich die Pole geschafft hätte, das ist jetzt auch diskutabel. Aber der hat halt im Rennen dann wieder alles richtig gemacht. Und das ist halt der Unterschied. Besten Fahrer sind nicht zwangsläufig immer die schnellsten, aber machen halt vor allem auch die wenigsten Fehler und gehören halt so oft wie möglich zu den schnellsten. Und das hat man halt jetzt wirklich gesehen. Das war noch so eine Demonstration von vor allem Verstappen und Hamilton an dem Wochenende, was eben Qualität ausmachen kann.
Ja. Konsistenz ist einfach da das Stichwort. Ne? Man muss konsistent schnell sein, vorne dabei sein, aber auch konsistent die richtigen Entscheidungen treffen, konsistent das Rennen richtig lesen. Und das sind aber Dinge, die kommen mit der Erfahrung. Klar, jetzt hat Lando Norris auch schon viele, viele Grand Prix gefahren, aber so richtig an der Spitze und in dem potenziellen WM-Kampf ist er so richtig wirklich jetzt seit dieser Saison. Jetzt, wenn man jetzt wohlwollend ist, ja, der Punkteabstand zu Max Verstappen ist immer noch immens und er ist auch schon wieder größer geworden. Das muss man Max Verstappen auch zugute halten. Auch wenn es bei Verstappen mal schlecht läuft, in Anführungsstrichen, wenn er das Qualifying verhagelt und so. Er kommt da halt immer wieder aus eigener Kraft raus und liefert gnadenlos ab. Er ist inevitable, wie man ja auf Englisch sagt. Also komplett unausweichlich. Man kommt an Max Verstappen halt nicht vorbei. Er hätte ja auch beinahe das Rennen noch gewonnen. Ich bin mir auch sicher. zwei, drei Runden mehr wieder und er hätte auch Hamilton gepackt. Lewis Hamilton hat er dann wirklich hervorragend noch mit den Reifen rausgehalten am Ende. Bei Lando Norris sind die Softreifen ja viel früher eingebrochen und viel, viel stärker. Irgendwie hat es Lewis Hamilton geschafft, die zu streicheln und ins Ziel zu bringen. Auch da ist das halt einfach pure Erfahrung und Ruhe behalten, Ruhe bewahren, die richtigen Entscheidungen treffen und dann...
Und da muss man auch mal sagen.
Und das fiel ihm sicher...
Das fiel nicht leicht.
Ja, viel Lewis Hamilton sicherlich nicht leicht diesmal, ne? Weil er ja wirklich gar so emotional war.
Also, man hat es ja dann direkt, als er durchs Ziel gefahren ist, dann auch gehört, dass er war ja, ist ja in Tränen ausgebrochen und... Das kann ich auch nachvollziehen, also nach so einer Durststrecke. Und man hat dann auch danach gemerkt, er hat in der Post-Race-Konferenz dann auch gesagt, so ja, so von der emotionalen Stabilität war es bei ihm dann in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich auch nicht leicht. Und er hat dann auch an sich gezweifelt, ob er es noch drauf hat, hat er auch so gesagt, ziemlich wörtlich. Denn es ist ja auch von allen Seiten gekommen. Ne? Also auch an Lewis Hamilton, der ist ja nicht irgendwie aus Stein, er ist ja keine Maschine, auch wenn es manchmal den Eindruck hat, auch wie bei Verstappen. Aber das sind alles Menschen und das ist natürlich etwas, was einen irgendwie nicht kalt lässt. Und dann vor seinem heimischen Publikum das zu schaffen und dann auch noch unter Druck gesetzt zu werden von Max Verstappen, ich meine, da musste ja auch trotzdem noch cool bleiben, obwohl der Abstand in Relation zu den verbleibenden Runden noch manageable war. Aber das ist alles nicht so einfach und er ist ja dann, wie gesagt, hoch emotional gewesen. Selbst auf der Pressekonferenz hat er noch so ein bisschen Wasser in den Augen gehabt und das hat ihm schon viel bedeutet, auch weil seine Eltern da waren und so weiter und so fort.
Ja.
Also das ist auch was, wo man sagen muss, das macht halt Champions aus, die können sich dann halt zusammenreißen. Ich denke da auch an Michael Schumacher, der als seine Mutter gestorben ist, an dem Wochenende im Grand Prix gewonnen hat, einen Start gegangen ist, wo die meisten dann gesagt haben, wie kann er das überhaupt schaffen, da das auszublenden? Ja. Also er hat sicherlich komplett ausblenden können, aber er hat halt funktionieren können und das ist halt auch eine Qualität, die hat halt auch zum Beispiel Max Verstappen sicherlich auch in sich. Das wissen wir inzwischen auch. Und das ist einfach beeindruckend zuzusehen, egal ob man jetzt den einen Fahrer mag oder nicht. Also das ist schon ein interessantes Element gewesen, auf jeden Fall.
Wir können aber kurz, ne? Also ich habe das Rennen wieder nicht live gesehen. Ich habe es abends geguckt dann. Ich glaube, du hast schon geschlafen, Sebastian. Ich habe dir dann eine WhatsApp geschrieben und ich war, also... Im Sinne der WM war ich aufgebracht darüber, dass Max Verstappen es halt wieder geschafft hat, vorne da drin zu sein und wieder einfach seinen Vorsprung zu vergrößern. Ja. Ich will jetzt mal, und da können wir jetzt auch vielleicht mal ein bisschen den Übergang schaffen zu interessanten Statistiken, die wir haben. Es haben jetzt in 12 Rennen, also wir sind wirklich bei Saison-Halbzeit, Freunde, in 12 Rennen haben 6 unterschiedliche Fahrer gewonnen. Trotzdem führt ein Max Verstappen halt mit 7 Meilen Stiefeln die Fahrerwertung an, weil egal wer gewinnt, Max Verstappen ist halt immer knapp dahinter und sammelt fleißig so viele Punkte, wie er halt kann.
Er hat ja die Hälfte der Rennen auch gewonnen, ne? Also klar, ist er nicht,
Ja, natürlich, genau, das ist das nächste Thema, ja. Die anderen waren halt immer so One-Offs und Max Verstappen, aber er hat auch mindestens 3 Rennen gewonnen dieses Jahr, die er nicht hätte gewinnen dürfen, in Anführungsstrichen, ja, wo andere wirklich schneller waren.
Da kann er aber nichts dafür.
Das sind halt alles so...
Vor allem McLaren gewesen.
Ich wollte gerade sagen, das sind Qualitäten eines Champions halt, die musst du halt haben. Ja. Auch wenn man nicht das schnellste Auto hat, das hat der Michael Schumacher ja auch ganz, ganz oft gezeigt. Wie oft hat er mit unterlegenem Material irgendwelche Siege geholt, wo niemand dran geglaubt hat. Ja.
Die Sache ist ja
großes Tennis.
Genau, die Sache ist ja, am Anfang der Saison, da hat er, wenn man jetzt nicht unbedingt Perez heißt, da haben wir übrigens dann hier auch noch eine Episode, die wir dann verlinken, sobald sie oben ist. Wahrscheinlich schon, wenn das Video oben ist.
Ja.
Wenn du jetzt nicht unbedingt Perez heißt, also viele Fahrer, ich sag mal in Hülkenberg, in Hamilton, Russell und so weiter und so fort, auch in Norris, die werden wahrscheinlich auch gerade noch Führender in der WM, aber wahrscheinlich viele von denen nicht mit dem gleichen Vorsprung, weil die eigentliche Qualität, die dann natürlich voll zum Tragen kommt, ist in der zweiten Hälfte oder sozusagen im zweiten Saisonviertel, als der Red Bull dann nicht mehr so überlegen war, lustigerweise auch genau dann, nachdem sozusagen Adrian Newey dann nicht mehr weitergemacht hat beim Formel 1 Team, das war eigentlich fast mit einem Cut, das jetzt direkt zusammengehangen war, will ich jetzt mal nicht unbedingt behaupten, aber es war schon irgendwie auffallend. Aber da hat er alles gesaved, was ging. Also da waren viele Rennen dabei, wie gesagt. Da hätte Norris gewinnen müssen oder mal ein Ferrari oder mal ein Russell oder was auch immer. Er hat es trotzdem irgendwie geschafft. Und wenn er nicht Erster geworden ist, dann war er auf dem Podium fertig. Und deswegen hat er diesen riesen Vorsprung. Deswegen hat er bisher auch jedes Rennen seinen Vorsprung ausgebaut, egal was passiert ist. Das musst du dir halt überlegen. Das ist Wahnsinn. Und deswegen glaube ich auch, dass er Weltmeister werden wird. Da muss schon viel passieren. Ich glaube, also der Einzige, der es wirklich von den Punkten her realistischerweise schaffen könnte, wenn Verstappen jetzt nicht in ein tiefes Loch fällt, oder Red Bull einfach weiter zurückfällt sozusagen, muss es eigentlich Norris sein. Alle anderen sind aber schon wieder so nah zusammen, auch ein Hamilton jetzt, dass er theoretisch auch noch Zweiter werden kann, wenn Norris sich jetzt zum Beispiel dumm anstellt. Zumindest mal ab Platz 3 ist alles super eng beieinander. Bis runter zu Hamilton, danach wird die Gap dann zu groß, aber boah, da geht schon was ab. Ne?
Absolut, absolut. Also, wie gesagt, wir haben es gerade Halbzeit. Ich habe große Hoffnung, dass wir in der zweiten Jahreshälfte ja mehr Piloten sehen, die sich da vor Max Verstappen vielleicht irgendwie platzieren können. Das wäre wünschenswert im Sinne der Spannung einfach. Und ich denke, das Potenzial ist da. Also McLaren und Mercedes scheinen jetzt wirklich, zumindest punktuell, das schnellere, bessere Auto zu haben. Ferrari, und damit würde ich auch gerne nochmal zu dem Thema ein bisschen leiten. Ferrari ist jetzt ein bisschen abgefallen, dieser Tripleheader, den wir jetzt eben gerade in Silverstone noch zu Ende gebracht haben, der hat ihnen nicht gut getan. Also sie waren wirklich eher am Anfang der Saison. Sah es so aus, als wäre Ferrari so der engste Verfolger von Red Bull, und dann haben sie sich ein bisschen verzettelt mit dem ein oder anderen Upgrade am Auto. In Silverstone sind sie jetzt wieder auf dem Stand von Imola gefahren, was die aerodynamischen Teile angeht, also die aerodynamische Konfiguration. Einfach, weil die Teile, die danach kamen, vor allem das größere Upgrade in Barcelona, einfach nicht gezündet haben. Die Zahlen, die da im WIT-Kanal und ja an den Computern irgendwie entstanden sind, die ihnen mehr Leistung versprochen haben, kamen zwar grundsätzlich schon auch an auf der Strecke, allerdings kamen dazu halt Phänomene und bestimmte Charakteristiken in der Fahrweise, die man halt nicht simulieren kann. Es gab dann wieder Bouncing, in schnellen Kurven vor allem. Und wenn dann sich das Chassis und das ganze Auto erstmal in Schwingung versetzt, geht das dann wieder ein bisschen mehr auf die Reifen, dann ist der Reifenverschleiß höher, die Temperaturen sind höher, man verliert dann in Summe doch wieder mehr Tempo, als man eigentlich gewinnt, rein von den Zahlen her. Also Formel-1-Autos sind unfassbar komplizierte Maschinen, und man kann aller guten Computersimulationen zum Trotz eben nicht alles nachstellen. Und die Wahrheit liegt immer noch auf dem Platz, ganz wie beim Fußball. An dieser Stelle übrigens schönen Gruß an unsere österreichischen und Schweizer Freunde. Was die EM angeht, sind wir jetzt alle dann wirklich mal raus und können uns wieder schön auf die Formel 1 konzentrieren, glaube ich. Schade, schade, schade. Ich denke, weder Österreich, Schweiz noch wir hier in Deutschland können uns da irgendwie große Vorwürfe machen. Aber gut, zurück zur Formel 1, zurück nach Silverstone. Einige Erfolgsgeschichten gibt es noch, die würde ich zumindest gerne umreißen. Mit Ferrari haben wir jetzt schon eher ein Sorgenkind angesprochen. Sorgenkind war auch Charles Leclerc das ganze Wochenende. Sergio Perez ebenfalls, wie du gerade erwähnt hast, zum letzteren Kollegen gibt es haarsträubende Gerüchte und neue Erkenntnisse. Da machen wir jetzt gleich im Anschluss eine kleine Sonderfolge, die veröffentlichen wir mehr oder weniger
zeitgleich mit den Highlights. Stichwort hier, also 100-Punkte-Klausel, also das lohnt sich, das mal anzuschauen. Also das nehmen wir dann schön auseinander in der Folge. Schaut da auf jeden Fall mit rein,
Unbedingt. Heißes Thema, das wollten wir jetzt hier nicht untergehen lassen in dieser Folge. Deswegen widmen wir uns da nochmal separat. George Russell natürlich auch, ganz, ganz traurige Kiste, auf Pole Position gefahren beim Heimrennen, souverän geführt. Und dann mit einem technischen Defekt ausgeschieden. Ironischerweise ging es da um Wasser auch noch, gerade bei einem Regenrennen.
Wobei es souverän geführt hat, ging da seine Mercedes nicht mehr. Ne? Also da war er dann schon zu. Aber natürlich am Anfang hat er das super gemacht. Bis dann der Regen kam. Ja.
Genau. Genau. Also es hätte auch für George Russell ein super Wochenende werden können, ohne eigenes Verschulden. Gehört da aber leider zu den Verlierern des Wochenendes. Wer unbedingt zu den Gewinnern gehört. Und ich habe es auch dir schon per WhatsApp geschrieben, Sebastian. Kleiner Spoiler, unsere Fahrernoten, die wir in Kürze aufnehmen. Nico Hülkenberg kriegt diesmal eine 12 von 10 von 4 für dieses Wochenende. Also wirklich komplett überragende Leistung im Haas. Das erwähne ich jetzt hier mal, mehr dazu dann in unseren Fahrernoten. Schaut auch da gerne selber mal rein.
Als Team, ne?
Long Sergeant.
Und auch Haas selber als Team hat neben Mercedes gerade wahrscheinlich das meiste Momentum im Feld. Also
das ist korrekt. Beide Williams aber auch sehr stark. Alex Albon in den Punkten, Logan Sargeant nur knapp dahinter, auch vom Amerikaner. Endlich mal gutes Wochenende. Ob ihn das noch retten kann, sei dahingestellt. Aber schön zu sehen, dass das grundsätzlich ja wirklich drauf hat. Aston Martin hat auch ein kleines Lebenszeichen wieder gezeigt. Beide Piloten in den Punkten, das ist auch aller Ehren wert, auch zu Hause. Aston Martin ist ja wirklich das heimigste aller Heimteams. Die Fabrik liegt in Silverstone, also näher geht nicht. War sicher auch ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber eine Wohltat, wenn beide Autos souverän in den Punkten landen. Immerhin, immerhin. Und bevor wir vielleicht langsam, aber sicher ans Ende dieser Folge kommen, bevor die zu lang wird, möchte ich nochmal ein ausdrückliches Lob an die britischen Fans aussprechen. Das haben wir in der Vorschau gar nicht erwähnt tatsächlich, aber in Großbritannien, in Silverstone, die Fankultur, was ich glaube generell Sportveranstaltungen angeht, aber insbesondere bei der Formel 1, ist wirklich tipptopp, ja. Die sind alle sehr gentlemanlike, sehr fair im Umgang miteinander. Und eine Szene aus der Pre-Race-Show ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Da war der Reporter, die Reporterin, ich weiß es gar nicht mehr, mitten in einem x-beliebigen Fanblock, und da saß wirklich original ein Lewis Hamilton und Mercedes-Fan, der aber gleichzeitig auch McLaren-Fan ist, also im McLaren-Trikot saß der halt da, hat aber allen die Daumen gedrückt, so. Dann daneben saß ein Typ komplett in Max Verstappen-Montur, also wirklich direkt nebeneinander, ja. Der hat natürlich Max Verstappen angefeuert, daneben saß eine Frau, die war total frenetisch auf Ferrari, komplett in Rot, und einfach nur als Beispiel, ja, die drei sitzen dann nebeneinander, haben alle ein gutes Wochenende, eine gute Zeit, niemand schimpft da auf den anderen, alles einwandfrei. Also es geht auch so, man muss nicht immer irgendwie haten oder negativ auffallen, sage ich mal. Bitte mehr davon.
An der Stelle vielleicht noch abschließend dann erwähnt, der Erste, der Lewis Hamilton gratuliert hat, war nicht etwa irgendwie der Papa oder irgendjemand aus dem Team, sondern das war Max Verstappen, der direkt daneben ihm gefahren ist und ihn da per Handzeichen da gegrüßt hat. Das war sehr cool. Und da sehen wir mal wieder, also die sind natürlich harte Rivalen, und wenn es hart auf hart kommt, dann wird es dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Spannung zwischen den zwei unter anderem geben.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass die Typen sich hassen, deswegen, das sollte man immer im Kopf behalten, vor allem wenn man sich überlegt, wie es halt manchen Social Media Kommentarspalten zugeht. Also seht das Ganze ein bisschen locker, wisst, dass das alles Leute sind, die für ihren Sport komplett leben, aber sich auch gegenseitig mal sowas zumindest gönnen können, weil für Hamilton, wie gesagt, das ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Das war Wahnsinn, und da kann auch Max Verstappen dann mal gratulieren, und es hat sich ein bisschen wahrscheinlich auch
für ihn freuen können,
denke ich mal.
Fair play. Ganz kurze Randnotiz noch, wirklich, bevor wir zum Ende kommen. Lando Norris und Max Verstappen hatten da ja auch wirklich eine kleine Aussprache nach ihrem Tumult, sage ich mal, in Österreich. Die haben beide auch definitiv die Wogen geglättet, auch nach außen hin, haben das alles ein bisschen relativiert, den Vorfall. Alles klar, wir wollen weiter hard racen und unsere Freundschaft ist uns wichtig. Bitte macht da mal keinen Elefanten aus dieser Mücke. Ich kann nicht mehr reden. Allerdings, und da möchte ich auch gerne darauf verweisen, die FIA hat im Nachgang noch erwähnt, sie hätten vermutlich, also sie haben einen Fehler gemacht, haben sie gesagt, sie hätten eigentlich Max Verstappen tatsächlich für das Moving Under Braking, also den Spurwechsel beim Bremsen, durchaus die schwarz-weiße Fahne zeigen können, also die Verwarnung, die gelbe Karte sozusagen in der Formel 1. Das haben sie nicht gemacht, und man hätte das unterbinden müssen, dieses Verhalten. Also die FIA ist ein bisschen mehr auf der Seite unsere Argumentation nach dem letzten Rennen. Max Verstappen und Lando Norris sind sich da eher ihrer Freundschaft bewusst und wollen diese Freundschaft nicht beschädigen. Am Ende wird alles nicht so heiß gegessen,
wie es gekocht wird. Man muss ja auch sehen, die FIA hat jetzt ein Interesse daran, da auch mal einen Schlussstrich zu ziehen oder diese ganzen Spekulationen, die Regel klar auszulegen. Deswegen ist es sozusagen jetzt auch im Vorgriff auf alle weiteren Rennen jetzt eine klare Ansage an die Fahrer. Max Verstappen und Lando Norris geht es natürlich darum, dass sie da jetzt nicht die ganze Zeit gefragt werden, wie ist es jetzt, seid ihr noch Freunde, hasst ihr euch, was auch immer. Die wollen natürlich da, die haben andere Interessen. Und ich glaube, in dem Sinn ist das ja auch was, wo man jetzt echt einen Haken runter machen kann. Da können wir uns jetzt wirklich freuen, in zwei Wochen dann Ungarn. Aber davor, wie gesagt, klickt auf die Paris-Folge, da ist auch einiges, was spannend ist. Und natürlich dann unsere Fahrerwertungen, die kommen morgen raus. Bis dann, würde ich sagen.
Unbedingt. Jo, ich freue mich auf eine spektakuläre zweite Saisonhälfte. Sebastian, eine These, dass dies die beste, spannendste Saison seit langer Zeit wird. Ich glaube, die nimmt langsam Fahrt auf. Ich kann es kaum erwarten, mehr davon zu sehen. Und ja, mehr von uns seht ihr in der Paris-Folge und in unseren Fahrernoten auf jeden Fall dieser Tage noch. In diesem Sinne, auf bald!